Als ich beim Bundesgrenzschutz noch war, da gab es eine Situation. Da sind wir abgeholt worden mit einem Hubschrauber, eine kleine Truppe meiner kleinen Einheit und sind in der Rhön mitten im Waldgebiet abgesetzt worden. Haben unter anderem eine Karte bekommen. Und unser Auftrag war es, bis zu einer bestimmten Zeit wieder zurück in der Unterkunft zu sein. Nun, wer so eine topografische Karte schon mal in der Hand hat und plötzlich irgendwo abgesetzt ist und sich dann orientieren soll, das ist nicht ganz so einfach. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht das Glück, irgendwelche höher gelegenen Aussichtspunkte zu haben, an denen man sich anhand der Karte hätte orientieren können. Aber wir hatten unseren Kompass. Nun, die Karte ist ja, wenn man sie aufschlägt, ich mache sie jetzt nicht ganz auf, das ist jetzt zu viel Arbeit, ich will nicht so viel Zeit verlieren, dann zeigt die Einteilung ja nach Norden. Nur, wenn man jetzt in der falschen Richtung steht und denkt, ja klar, da ist ja Norden und sich daran orientiert, dann kann man ganz schön in die Irre gehen. Mit einem Kompass, will das jetzt euch nicht groß vorführen, ich hoffe, ihr glaubt mir auch so, kann man die Karte einnorden. Man legt die Karte entweder an dem Gittersystem an oder am Rand. Und dann entweder macht man das auf dem Boden, das ist am einfachsten, und dann dreht man die Karte so lange, bis die Kompassnadel nach Norden zeigt. Und dann hat man die Richtung. Ich fand das ganz spannend, nicht, dass wir da ausgesetzt waren, aber solche Dinge zu lernen. Ich habe das eigentlich in meinem Leben nach dem Bundesgrenzschutz nicht mehr groß gebraucht, wurde aber in meiner Vorbereitung zu dieser Predigt neu erinnert, dass es uns mit der Bibel genauso gehen kann. Es gibt Menschen, die haben die gleiche Bibel wie wir und leben am Ziel vorbei. Sie lesen die Bibel, aber sie lesen sie mit ihrer Brille. Und ich meine jetzt nicht diese Brille, sondern mit ihrer Brille der Tradition, der Frömmigkeit und sind nicht bereit, anzuerkennen, dass eventuell an dieser Brille etwas falsch sein könnte. Also auch die Bibel muss im Grunde genommen eingenordet werden. Sie muss von Christus her und zu Christus hin gelesen und verstanden werden. Das ist extrem wichtig. Und wir werden heute in unserem Text mal wieder mit Pharisäern und Schriftgelehrten konfrontiert, die genau diese Problematik hatten, auf die Jesus sie immer wieder hinwies. Dass sie zwar das gleiche Wort hatten, die Tora, aber sie völlig anders interpretierten, das Gesetz im Grunde genommen gesetzlicher machten, als die Intention Gottes war, als er seinem Volk dieses Gesetz gab. Wenn wir also nur unsere Überzeugungen und Traditionen in die Bibel hineinlesen, mit unseren ganz unterschiedlichen Brillen, dann besteht die große Gefahr, dass auch wir in die Irre gehen, uns verlieren, die Orientierung verlieren, wenn eben sich diese Dinge nicht mit Jesu Botschaft, mit seiner Lehre decken. Ja, das hättet ihr vorher sehen sollen. Ein ganz wichtiger Text dazu finden wir unter anderem am Ende des Lukas-Evangeliums. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, also in der Tora, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Jesus eben auch im Alten Testament. Wir müssen die Schrift von Jesus her und zu ihm hin lesen und verstehen. Und so lautet mein Thema des heutigen Gottesdienst oder der Predigt, der Kompass des Königs, Neuorientierung durch Kurskorrektur. Und ich habe euch einen spannenden Text mitgebracht, der ist ein bisschen länger, Lukas 5, 33 bis 6, 16. Und ich möchte ihn einmal lesen in der Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung, die ich vor mir liegen habe. Steht doch bitte dazu auf, da wo es möglich ist. Daraufhin sagten sie zu Jesus: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger jedoch fasten nicht, sondern essen und trinken. Jesus entgegnete ihnen: Könnt ihr etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte: Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit ein altes. Sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück ja gar nicht. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger rissen Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten einige der Pharisäer: Was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging, die geweihten Brote nahm, davon aß und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl doch niemand außer den Priestern davon essen darf? Und Jesus fügte hinzu: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorn, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte: Ich frage euch, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann: Strecke deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Bis hierhin Gottes Wort für heute Morgen. Nehmt bitte Platz. Unser Text greift die eben genannte Problematik auf. Vor allem die geistliche Elite, hier in Form der Pharisäer und Schriftgelehrten, hatten ihre ganz klaren Vorstellungen und Traditionen, wie das Alte Testament zu verstehen sei und ein frommes Leben auszusehen habe. Deshalb kamen sie ja immer wieder in Konflikt mit der Lehre Jesu und unter anderem eben auch mit dem Verhalten seiner Jünger und suchten im Grunde genommen förmlich nach Fehlern. Und es beginnt zunächst einmal an der Fastenfrage. 5, 33 bis 39. Wir müssen uns nochmal den Kontext vergegenwärtigen. Wir kommen ja vom Text her von dem Festmahl beim Zöllner Levi, den Jesus in seine Nachfolge gerufen hatte und der vielleicht auch zum Abschied für seine Mitkollegen ein großes Festmahl gegeben hat. Und wir erinnern uns noch an Jesu Feststellung auf die ablehnende Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihr könnt ja gerne noch mal in euren Text reinschauen. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren ja empört, dass Jesus mit diesen zweifelhaften Menschen zusammen war, mit den Zöllnern, die ja für sie Sünder waren. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Und dann gab Jesus ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Nun stellen genau diese Menschen eine weitere Frage. Daraufhin sagten sie zu Jesus, das sind genau die, die er vorher angesprochen hat, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie bleiben mit ihrer kritischen Haltung dran und stellen die sogenannte Fastenfrage. Sie stellen damit zugleich die Frömmigkeit der Jünger Jesu in Frage. Sie sagen, die Jünger des Johannes, die fasten viel. Und sie hatten übrigens zu dem Zeitpunkt vielleicht auch Grund dazu, weil ihr Rabbi Johannes war inhaftiert. Und auch die Jünger der Pharisäer fasten. Aber was ist mit deinen Jüngern? Sie essen und trinken. Sie waren ja vorher bei dem Festmahl dabei. Fasten ist nicht verkehrt. Und Jesus stellt in seiner Antwort auch keine Kritik an den fastenden Jüngern dar, weder bei den Johannesjüngern noch bei den Jüngern der Pharisäer. Aber er zeigt den Fragestellern auf, dass sie etwas ganz Entscheidendes missverstehen. Und er gibt ihnen eine Antwort mit vier kurzen Vergleichen bzw. Gleichnisreden. Aber noch etwas interessant, was wir vielleicht in Bezug auf das Fasten bedenken sollten. Es gibt im ganzen Alten Testament, wenn man es so nehmen will, höchstens ein Gebot, wo gefastet werden sollte. Das war an Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Und selbst da sind sich die Ausleger uneins. Je nach Übersetzung, wörtlich, ich bin jetzt kein Hebräisch-Experte, müsste man dann meinen Kollegen mal fragen, wörtlich scheint da zu stehen, ihr sollt an dem Tag eure Seele beugen. Manche Übersetzungen sagen, an dem Tag sollt ihr fasten. Das einzige Gebot, wo aufgerufen wird, an dem Tag sollt ihr fasten. Das andere ist in den freiwilligen Bereich der Menschen hineingestellt, wie sie mit dem Fasten umgehen wollen. Also man sollte seine Seele demütigen. Fasten war ja unter anderem für die Juden auch ein Ausdruck der inneren Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Anbruch seines Reiches, nach einer Beziehung zu Gott. Und jedes weitere Fasten, wie gesagt, unterlag der Freiwilligkeit. Aber kommen wir nun mal zu der Antwort Jesu, die ja vielleicht auch nicht ganz so einfach zu verstehen ist, wie er hier argumentiert. Zunächst einmal bringt er das Beispiel von einer Hochzeit. Und er sagt, überleg doch mal, wenn Hochzeit gefeiert wird, der Bräutigam da ist, dann wird doch gefeiert und dazu gehört Essen und Trinken dazu. Wie könnt ihr meinen Jüngern sagen, dass sie fasten sollen, während der Bräutigam noch da ist? Und er zielte auf seine Person. Die neue Heilszeit hatte durch sein Kommen bereits angefangen. Das hat er auch vorher schon in der Synagoge von Nazareth, seinem Heimatort, zum Ausdruck gebracht. indem er sich auf das Wort des Propheten Jesaja bezog. Wie können die Menschen nun fasten und trauern? Trauern war ja oft mit dieser Fastensituation verbunden. Sie werden wieder fasten und trauern, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. Und da sprach er schon auf sein Sterben an. Aber jetzt, wo der Bräutigam mitten unter ihnen ist, da soll gefeiert werden und nicht gefastet werden. Jesu Gegenwart ist Grund zur Freude. Erst sein Tod wird zunächst neuen Grund zur Trauer und zum Fasten bieten. Und dann unterstreicht er diese Aussage noch mit zwei weiteren Dingen oder drei weiteren Dingen. Zunächst einmal mit der sogenannten Schneiderregel. Neues Kleid, altes Kleid. Also ich muss sagen, ich habe das früher nicht so richtig verstanden, was hier gemeint ist. War auch jetzt gar nicht so einfach in der Vorbereitung auf die Predigt. Mal den einen oder anderen Ausleger auch hinzugezogen. Was ist mit diesem neuen und alten Kleid gemeint? Der alte Bund und der neue Bund? Meines Erachtens fordert Jesus seine Zuhörer zu einer Kurskorrektur auf. Er spricht ja zunächst einmal hier zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Mit ihm ist etwas Neues angebrochen, das im Alten Testament allerdings verheißen war. Und darauf gilt es, sich einzulassen. Das alte Kleid könnte somit nicht auf den alten Bund an sich hinweisen, weil den stellt Jesus ja überhaupt gar nicht in Frage, sondern auf die falsche Frömmigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, nämlich ihre Art der Interpretation des Gesetzes. Die Frömmigkeit will Jesus im Grunde genommen deutlich machen, und bei der Fastenfrage ist ja ein Teil der Frömmigkeit in besonderer Weise gemeint, muss sich an Jesus orientieren und ausrichten, weil er des Gesetzes Erfüllung ist. Die sogenannte Küferregel, das ist das Bild mit den Weinschläuchen, da ist vielleicht das gleiche Bild, vielleicht mit einem etwas anderen Aspekt. Während es bei dem Kleid, alten und neuen Kleid, mehr auf das Äußere ankam, geht es jetzt um einen Wein, der in Schläuchen sich befindet, in alten und neuen Schläuchen, weil es eben einmal den alten Wein angesprochen wird und einmal der neue Wein. Ich glaube, dass Jesus hier etwas von diesem neuen Leben zum Ausdruck bringen möchte. Und zudem hat ja selbst Johannes der Täufer die Menschen schon aufmerksam gemacht, dass etwas Neues entstehen soll. Leute, kehrt um, tut Buße, bekennt eure Sünden und öffnet euch für den Messias, der im Alten Testament verheißen und jetzt gekommen ist. Die Verheißung des Alten Testamentes erfüllt sich in Jesus. Er ist der Messias. Das Alte Testament spricht auch von einem neuen Herzen. Und auch das, glaube ich, spielt hier eine entscheidende Rolle. Die Herzenshärtigkeit, nämlich der Pharisäer und Schriftgelehrten, wird in unserem Textzusammenhang allerdings bei einem anderen Evangelisten nämlich auch zum Ausdruck gebracht. Nachher bei der Sabbatfrage, bei der Heilung des Menschen mit der verkrüppelten Hand. Und um die Sache abzurunden, bringt Jesus noch ein kurzes Gleichnis am Ende. Nämlich die Problematik ist, dass das Alte, das kennen wir vielleicht auch, etwas, an das man sich schon so lange gewöhnt hat, das gibt man nicht so gerne auf. Das hinterfragt man vielleicht auch nicht so gerne. Und hier sagt Jesus am Schluss dieses Abschnittes ja noch, aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. Nun ist es wahrscheinlich eine Binsenweisheit, dass alter Wein vielleicht ein besserer Jahrgang ist und vielleicht auch besser schmeckt. Der junge Wein, der noch gärt, etwas bitterer ist, nicht so mundet. Aber es geht gar nicht hier um Geschmacksfragen. an dieser Stelle, sondern Jesus stellt auch hier durch diese Aussage die Pharisäer und Schriftgelehrten erneut in eine Entscheidungssituation. Halte ich am Alten, an meiner eigenen Frömmigkeit und Selbstgerechtigkeit fest, oder bin ich bereit für das Neue, das durch Jesus angebrochen ist? Das gesetzliche System mit seinen frommen äußeren Übungen war viel bequemer als die Lehre, die Jesus jetzt brachte. Viel einfacher, als ihm sein Herz zu öffnen und es verändern zu lassen. Aber Jesus macht deutlich im ganzen Evangelium, dass sich an ihm das Heil entscheiden wird. Also auch wenn ich jetzt auf diesen Textabschnitt nur kurz eingehen konnte aus Zeitgründen, wir haben ja noch ein bisschen Text vor uns, hoffe ich, dass es deutlich geworden ist. Also ich verstehe es so, dass Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten deutlich machen wollte, man kann auf der einen Seite nichts vermischen, also das Alte durch einen Zusatz des Neuen besser machen, sondern man muss sich auf etwas Neues einstellen. Jesus ist gekommen und eine neue Heilszeit, eine Zeit der Freude auch ist angebrochen. Hier ging es ja um die Fastenfrage. Jesus ist mitten unter ihnen. Und es geht darum, bin ich bereit, mich in meiner Tradition, in meiner Frömmigkeit hinterfragen zu lassen, aufbrechen zu lassen, mich hinführen zu lassen zu dem, was Jesus möchte und anbietet. Und dann geht es weiter zur Sabbatfrage. Zunächst einmal sind die Verse 1 bis 11. Bei einer weiteren Gelegenheit greifen die Pharisäer erneut Jesu Jünger an. Wie können sie am Sabbat arbeiten? Das war im Grunde genommen ihr Vorwurf. Was war passiert? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie kommen an Kornfeldern vorbei. Und die Jünger, weil sie Hunger hatten, reißen sich einige dieser Ähren ab, zerreiben sie und essen die Körner. Es war nicht verboten, diese Dinge zu rupfen und sich da zu bedienen. Das war sogar ausdrücklich vom Alten Testament erlaubt. Aber das Problem war, es heißt, am Sabbat soll nicht gearbeitet werden. Und für die Pharisäer war klar, dieses Reiben der Ähren, das war Arbeit. Das war verboten. Nun, es gab in der Tradition der Pharisäer und Schriftgelehrten viele Gesetze, die wir im Alten Testament finden, die aber eigene Ausführungsbestimmungen noch bekamen. Jesus spricht an mehreren Stellen, wo er gerade diese Heuchelei der Pharisäer kritisiert, von Menschengeboten, die im Grunde genommen gar nicht in der Tora zu finden sind. Ich habe das selber auch, als ich in Israel war, mit Interesse und leichtem Erstaunen so zur Kenntnis genommen. Das hat sich ja bis in die heutige Zeit hineingezogen. Im Alten Testament steht, dass am Sabbat kein Feuerholz gesammelt werden darf und nicht angezündet werden darf, also kein Feuer gemacht werden darf. So, in der heutigen Zeit bedeutet das für die frommen Juden auch keinen elektrischen Impuls zu starten. Aber ganz clever, wie unsere lieben Freunde sind, dann gibt's eben Backuhren mit Zeitschaltuhr. Die werden dann vor Anbruch des Schabbats eingestellt und passend, wenn es eben dann das Essen gebraucht werden soll, eben zur Selbstentzündung, sage ich jetzt mal, gebracht, damit die Hausfrau eben keinen Knopf drehen oder einen Knopf drücken muss. Geschält wird auch nicht. Und als wir im Hotel waren am Schabbat mit unserer Gruppe, fand ich es ganz faszinierend, während ich an den anderen Tagen ganz normal den Aufzug herbeidrücken musste, gab es das am Schabbat nicht. Der Aufzug fuhr durch und hielt an jedem Stockwerk, rauf und runter, rauf und runter. Man musste nur warten, wenn der Aufzug am eigenen Stockwerk war, damit der fromme Jude eben nicht auf den Knopf drücken musste, um einen elektrischen Impuls auszusenden. Ob das wirklich damit gemeint war, als Gott angeordnet hat, am Schabbat kein Feuer zu machen? Naja, das im Grunde genommen nur nebenher. Auf jeden Fall hier werden ja die Jünger wieder angegriffen. Jesus, was machen deine Jünger da? Sie arbeiten am Sabbat. Das Interessante ist ja, es ging ihnen ja nicht in erster Linie um die Einhaltung des Gesetzes Gottes, um die Ehre Gottes, sondern um das Halten von ihren mündlich überlieferten Traditionen, die ihnen scheinbar viel wichtiger waren. Wobei sie selbst immer Wege fanden, um Gottes Gebote zu umgehen. Das wäre nochmal ein Thema für eine Predigt an sich. Spannende Texte auch in den Evangelien, wo Jesus sie überführt. Wo sie im Grunde genommen das Gesetz Gottes umgehen. Da, wo es ihnen Vorteile verschafft. Und das ist ja auch der Grund, warum ihnen Jesus Heuchelei vorwirft und seine Jünger davor warnt. Und auch hier nimmt Jesus seine Jünger wieder in Schutz. Fand ich sehr tröstlich, wie Jesus hier auch mit seinen Jüngern umgeht. Schon eben bei der anderen Geschichte, deine Jünger essen und trinken. Ja, und wo er, Moment mal gerade, ne, wo er sich auf die Seite seiner Jünger stellt, die ja längst nicht alles richtig gemacht haben. Auch hier wieder, er nimmt sie in Schutz. Und dann greift er auf ein Ereignis aus dem Alten Testament. Interessant ist, wie er das ausdrückt. Ist euch vielleicht aufgefallen, da heißt es, habt ihr nie gelesen? Da waren Leute drunter, die konnten das Alte Testament auswendig, zumindest zum großen Teil. Also diesen Menschen zu unterstellen, Leute, habt ihr den Text irgendwie noch nie gelesen oder noch nie gehört? Das war schon in ihren Augen bestimmt eine Art Frechheit. Natürlich kannten sie die Geschichte. Aber Jesus wirft ihnen vor, als wenn sie diese Geschichte nie gelesen hätten. Es geht um einen Abschnitt aus dem ersten Samuel-Buch, wo David, als er noch verfolgt wurde von Saul, mit seinen Begleitern zur Stiftshütte kam, um dort eben was zu essen zu bekommen. Und es waren eben nur die Schaubrote da. Das waren eben die heiligen Brote im Heiligtum, von denen durften die Priester nur essen. Aber nicht so nach dem Motto, ach, ich komme jetzt eben mal vorbei, hab Hunger und nehme mir da mal was von. Nun, der Priester hatte damals dann einige Voraussetzungen abgefragt, inwieweit sich die Männer und David geheiligt hätten, auch keinen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen in der letzten Zeit gehabt haben. Da waren so ein paar Dinge, die da in dem Text noch beschrieben werden. Das war alles abgeklärt, in Ordnung, und die Schaubrote wurden gegeben. In einer Notsituation. Und auch hier, diese Geschichte nimmt Jesus jetzt und macht deutlich, dass eine Notsituation Vorrang vor dieser rituellen Einhaltung dieses Sabbatgebotes hat. Und er fügt dann noch eine herausfordernde Aussage hinzu. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Auch in der nächsten Geschichte, die wir gleich uns anschauen werden, wird ja eins deutlich, wofür ist der Sabbat gegeben? Gott ruhte am siebten Tag und heiligte ihn. Und er segnete diesen Tag und gab den Menschen das Gebot mit auf den Weg, 6 Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Aber das war doch kein Gesetz zur Versklavung des Menschen gedacht, sondern damit der Mensch körperlich und geistlich aufleben, aufatmen, erquicken, zur Ruhe kommen kann. Das Wohl des Menschen ist in den Blick genommen, nicht eine Plage des Menschen, wo er sich an zig Gesetze erinnern sollte, die er an diesem Tag bloß nicht übertreten sollte. Der Sabbat verhilft dem, oder Jesus verhilft in dieser Aussage den Menschen, den Sabbat in der Freiheit des Geistes zu leben. Und nebenher offenbart er hier wieder auch neu etwas über die Vollmacht seiner Person. Er sagt nicht nur, ich stelle mich über den Sabbat, sondern er macht deutlich, ich stehe über dem Sabbat. Nicht indem er den Sabbat und die Einhaltung des Sabbats selber gar nicht halten will. Jesus hat sich sehr deutlich an das Gesetz gehalten. Aber indem er sagte, was ist die eigentliche Intention, die Gott, als er den Sabbat einsetzte, auf dem Herzen hatte. Und hier steht Gott. Hier steht der Sohn Gottes, der Herr über den Sabbat ist. Und der weiß, wie er in einer guten Art und Weise anzuwenden ist, um auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes zu bewahren, Gott zu ehren, aber auch das Wohl des Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Im Paralleltext wird zudem noch darauf hingewiesen, dass der Sabbat um des Menschen willen gegeben wurde. Markus 2, 27 können wir das dann auch nachlesen. Diese Aussage fehlt im Lukas-Text. Und in Matthäus 12 wird noch der Hinweis auf den Vorrang der Barmherzigkeit vor einem Opferritual aufmerksam gemacht. Und ich glaube, diesen Gedanken dieser Barmherzigkeit greift Lukas dann durch die folgende Begebenheit auf, die ja auch noch zu dieser Sabbat-Thematik gehört. Eine neue Ausgangsposition, zumindest beschreibt Lukas das so, an einem anderen Sabbat. Da war Jesus mal wieder in einer Synagoge zum Gottesdienst und lehrte dort. Und unter den Gottesdienstteilnehmern saß ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. In anderen Übersetzungen steht verdorrter Hand. Armer Kerl, eine verkrüppelte Hand, mit der er nichts machen konnte, steht nicht da, ob das seine Hand war, die er zum Arbeiten brauchte, wird gar nicht viel drüber ausgesagt. Aber wer schon mal eine seiner Hände nicht gebrauchen konnte, Edith, du erlebst das gerade, ne? Das ist gar nicht so einfach im Alltag. Und vielleicht konnte er seiner Arbeit gar nicht nachgehen, weil er eben diese verkrüppelte Hand hatte. Und jetzt bekommen wir einen Blick in die Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben diesen Menschen ja auch gesehen. Hatten sie Mitgefühl? Sie instrumentalisieren ihn, sie benutzen ihn, um hoffentlich einen Vorwand zu finden, Jesus anzuklagen. Sie lauern förmlich darauf, was Jesus jetzt wohl machen will. Sie haben schon mitbekommen, dass er Kranke geheilt hat. Und statt sich darüber zu freuen und das in Verbindung mit Jesaja-Texten zu bringen, eine neue Heilszeit, eine Gnadenzeit Gottes ist angebrochen, lauern sie hier, um diesem Rabbi endlich zur Strecke bringen zu können, ihn endlich auf frischer Tat überführen zu können. Schaut euch euren Text mal an. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Es ging ihnen gar nicht um diesen armen Kerl, dass er gesund wird. Das war nebensächlich. Sie hofften, dass er gesund würde, aber nicht damit es ihm besser geht, sondern damit sie Jesus anklagen können. Merkt ihr, wie verschroben ihr Denken war? Wie sie mit dem Alten Testament in der Hand völlig in eine andere Richtung abdrifteten, weil ihr Altes Testament eben nicht christusgemäß eingenordet war. Sie dringend eine Kurskorrektur, nicht äußerlich, sondern innerlich von ihrem Herzen her, benötigten. Und dann macht Jesus an dieser Stelle, im Paralleltexten ist es ein bisschen ausführlicher beschrieben, Jesus wusste zunächst einmal, sie haben ja hier nicht laut gesprochen, wusste, was sie dachten und holt den Menschen nach vorne in die Mitte. Und dann stand dieser Mensch da. Und dann wandte sich Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig oder erlaubt eigentlich wörtlich? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Das ist eine interessante Frage und vielleicht könnte man auch sagen, hä? Was soll die Frage? Böses zu tun war an keinem Tag erlaubt, auch nicht am Sabbat. Aber Gutes tun war an jedem Tag erlaubt, auch am Sabbat. Das ist im Grunde genommen die Antwort auf die Frage. Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen. Nun, jetzt könnten, und vielleicht haben die Pharisäer das auch gedacht, Moment mal gerade, der Kerl da, der hat zwar eine verkrüppelte Hand, aber er ist ja nicht lebensbedrohlich verletzt. Weil in dem Fall gab es auch für den Sabbat, auch in ihren Denken, Ausnahmegenehmigungen, was das Reagieren und Handeln anging. Das mag wohl sein. Und trotzdem wirkt Jesus am Leben dieses Menschen, dass er wieder in das Leben zurückfinden kann. Dass sein Leben wiederhergestellt wird. In Gänze auch dieser verkrüppelte Arm oder diese Hand wieder die Funktion übernehmen kann, die dienlich ist zu seinem Leben. In einem Paralleltext fragt Jesus sie, was macht ihr eigentlich, wenn am Sabbat euer Schaf in einen Brunnen fällt? Sagt ihr, ja Schaf, Pech gehabt, Schabbat, ich komme morgen nochmal? Oder zieht ihr das Schaf da raus? Und sollte nicht mit einem Menschen auch so verfahren werden, der Hilfe braucht? Egal, ob es ein normaler Wochentag oder Schabbat ist. Hier macht er deutlich, das Gebot der Barmherzigkeit gegenüber Notleidenden steht über dem Gebot der Sabbatruhe, ohne diese jedoch damit aufheben zu wollen. Das will Jesus in keinster Weise. Es geht um Gottes Intention, nicht um die eigenen Auslegungsvorschriften der Pharisäer. Das Unterlassen des Guten ist immer ein Tun des Bösen. Das gilt auch für den Schabbat. Die Juden hatten an ihrem Schabbat den Menschen verdorren lassen, während Jesus Leben wiederherstellt bzw. gesunden lässt. Und so kommt es zu dem Heilungswunder. Übrigens ganz interessant, Jesus hat ja auf ganz unterschiedliche Weise geheilt. Manchmal hat er auch Hände ausgestreckt, Brei gemacht bei den Blinden. Hier spricht er nur ein Wort. Also hier ist es ganz interessant, dass er nicht den Menschen anrührt. Er will ihnen nicht noch mehr Munition geben im Sinne von etwas Arbeitstechnisches zu tun. So einer der Ausleger, der darauf hinweist. Aber die Folge des Heilungswunders, die ist nochmal spannend. Im Lukas-Evangelium lesen wir von einer sinnlosen Wut, von der die Pharisäer und Schriftgelehrten gepackt werden. Überlegt mal, Gottesdienstatmosphäre. Aber etwas Ähnliches hat Jesus ja schon in Nazareth erlebt, als sie ihn den Hang runterstürzen wollten. Aber auch hier von sinnloser Wut gepackt. Anstatt Halleluja zu singen, ein Loblied zur Ehre Gottes anzustimmen, weil hier ein Mensch gesund werden durfte, werden sie von Wut gepackt und Markus, der Paralleltext in Markus berichtet, dass sie den festen Plan fassten, Jesus zu töten. Und im gleichen Evangelium, auch bei Markus, lesen wir von einer tiefen Traurigkeit Jesu, als er diese Pharisäer und Schriftgelehrten anschaute und ihre Herzenshärtigkeit erkannte. Wie sie mit einem falschen Kompass oder fehlendem Kompass, zumindest dem fehlenden Kompass des Königs, unterwegs waren. Ihre Tora hatten, so taten, als würde die Ehre Gottes über allem für sie stehen, aber im Grunde genommen das nur Lippenbekenntnisse waren. Keine Kurskorrektur war zu erkennen. Und dann, wie bringen wir jetzt noch die Apostelberufung in diese Reihenfolge? Die Verse 12 bis 16. Ich glaube, zunächst einmal erhalten wir hier erneut einen Einblick in Jesu Frömmigkeit. Eine wichtige Entscheidung steht an und er, was macht er? Er nimmt sich viel Zeit zum Beten. Er zieht sich zurück, die ganze Nacht, heißt es hier, war er mit dem Vater allein. Auch Jesus hatte im Grunde genommen eine Art Kompass, wenn man das mal so salopp nennen will. Er hat sich an seinem Vater orientiert, von ihm Wegweisung genommen. Und wir wissen nicht, wie diese Gebetszeit aussah. Vielleicht hat er die Namen der Leute, die ihm da als Jünger nachgefolgt waren, dem Vater hingelegt, um von ihm, ja, Wegweisung zu bekommen. Wer soll es sein? Wer soll in diesen engeren Jüngerkreis hineinberufen werden? An Jesu Frömmigkeit, an seinem Gebetsleben können wir uns immer wieder neu orientieren und eine Scheibe abschneiden. Wichtig, sich immer wieder neu. Jesus hätte ja sagen können, ich bin der Herr über den Sabbat, ich werde ja wohl noch hinbekommen, aus den, was weiß ich, wie viele Leute da waren, die 12 richtigen Leute rauszufinden. Nein, er nimmt sich Zeit, um mit dem Vater zu reden, um Klarheit zu bekommen, Orientierung zu bekommen. Und von den vielen, die Jesus als Jünger nachfolgten, das lesen wir auch in anderen Texten, wo er auch mal 70 Jünger ausgesandt hat, jeweils zu zweit, die ihm nachfolgten, berief Jesus nun 12 zu den sogenannten Aposteln. Man könnte sie auch die Bevollmächtigten des Königs nennen oder Sendboten seines Heils. Und hier möchte ich mit euch mal ganz kurz, weil wir noch gut in der Zeit sind, in das Markus-Evangelium, in den Paralleltext hineinschauen, weil da wird die Art und Weise und wozu er sie berief, noch einmal etwas näher beschrieben. Da heißt es in Markus 3, ab Vers 13, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Die er bei sich haben wollte, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Sie sind zwar Apostel gewesen, aber sie waren als erstes Schüler, um von ihm zu lernen. Die er bei sich haben wollte, sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Also Sendungsauftrag und auch eine Vollmacht. Hier sind Dämonenaustreibung genannt. Wir wissen, dass sie auch die Vollmacht hatten, zum Beispiel Kranke zu heilen. Fritz Rienecker schreibt in seinem Kommentar, dieser 12-Apostelkreis repräsentierte das neutestamentliche Gottesvolk, das der Träger und Fortsetzer der Verheißung Gottes sein sollte, zuerst unter den Juden, hernach in aller Welt. Die Frage, die sich mir in diesem Text gestellt hat, hätte die geistliche Leiterschaft Israels die gleichen Männer berufen? Mit Sicherheit nicht. Die kannten sie wahrscheinlich überhaupt nicht, außer dass sie jetzt wussten, das sind auch Leute, die diesem Jesus nachfolgen. Waren nicht Personen aus dem Kreis der Ältesten und Schriftgelehrten geeigneter für die engere Wahl? an der Seite des Königs zu sein? Nein, ganz im Gegenteil. Wie wir sehen, und wir können wahrscheinlich, oder wir dürfen hier nicht pauschal reden, aber zumindest so, wie uns die Schriftgelehrten und Pharisäer hier präsentiert werden, waren sie weit weg davon, weil sie sich an etwas völlig anderem orientierten als das, was Jesus wichtig war. Hier folgte Jesus wie auch sonst nicht menschlichen Maßstäben und Gesetzen, sondern den Prinzipien seines Reiches. Und das betrifft auch seine Gemeinde, die ja später dann ins Leben gerufen worden ist. Und das ist spannend nachzulesen in den Briefen, wenn Paulus zum Beispiel fragt, eine Gemeinde, schaut euch doch unter euch um. Wer ist da berufen? Die Schwachen, nicht die Starken. Ja, also Jesus hat andere Prinzipien und Maßstäbe als die, auf die wir Menschen oft so blicken. Ja, Leute, die angesehen sind, die was hermachen, die gebildet sind, die vielleicht das nötige Kleingeld besitzen. Alles völlig uninteressant. Gott kann solche Leute auch gebrauchen, versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das macht er in seiner Bergpredigt schon deutlich. Jesus kann die gebrauchen, die für sich erkennen, welche Defizite sie vor Gott haben. Wie sie vor Gott dastehen mit leeren Händen und seiner Gnade, seiner Hilfe, seiner Gegenwart bedürfen. Menschen, die zwar auch auf den Messias warten, der im Alten Testament verkündet worden und verheißen worden ist, aber die plötzlich auch geöffnete Augen des Herzens bekommen, als sie mitbekommen, was dieser Rabbi Jesus über das Reich Gottes zu sagen hat, mit welchen Zeichen er das verband. Und als sie in die Nachfolge gerufen worden sind, alle stehen und liegen ließen und bereit waren, ihm zu vertrauen, sich auf etwas Neues einzulassen. Mit allen Fehlern, die sie ja noch hatten, und da sind die Evangelien ja bis zur Kreuzigung voll davon, das waren ja keine Vorbildtypen. Das war im Grunde genommen, entschuldigt den Ausdruck, das war eine kleine Chaostruppe. Ein Zelot dabei, terroristische Tendenzen, die Römer am liebsten mit irgendwelchen Bomben und anderer militärischer Machtdemonstration aus dem Land schmeißen. So einer war dabei. Ein Petrus, der nicht gerade unter, der litt nicht gerade unter, wie nennt man das noch, unter selbst, das fehlt mir das richtige Wort. Genau, der litt nicht unter Minderwertigkeitsgefühlen, der war immer hier ich, wenn die anderen auch, aber hier auf mich kannst du zählen. Und was man jetzt alles aufzählen könnte, ja. Kleinglaube, der sich immer wieder breit machte in der Nachfolge. Aber das war okay, weil sie grundsätzlich bereit waren, an sich arbeiten zu lassen, weil sie grundsätzlich bereit waren, den Kompass des Königs immer wieder zu benutzen und bereit waren, sich korrigieren zu lassen, manchmal durch sehr schmerzliche Wege, wenn man an Petrus denkt, seine dreimalige Verleugnung, und als Jesus ihn dann beim Hahnenschrei anschaute, bitterlich weinte. Menschen wie du und ich, die Jesus gebrauchen wollte. Nicht konnte im Sinne, weil er sie unbedingt brauchte, nein, aber weil sie bereit waren dafür, sich auf ihn einzulassen. Menschen, die bereit waren, Jesus nachzufolgen, auf ihn zu hören und letztlich ihm zu vertrauen. Nicht perfekt, aber offen für Kurskorrekturen auf dem Weg, der vor ihnen lag. Menschen mit Brüchen in ihren Biografien, mit Defiziten und Schwächen, aber offen für Gottes gute Botschaft und seinen verheißenen König. Und ich hoffe, dass wir solche Menschen sind, die wir das annehmen und die auch bereit sind, die vorgefertigten Brillen, mit denen wir alle ausgestattet sind. Und wie gesagt, ich meine nicht unsere Lesebrillen und Gleitsichtbrillen, ich meine die imaginären, unsichtbaren Brillen unserer Frömmigkeit, unserer Tradition, unserer theologischen Vorstellungen, wie was zu sein hat und wie man was zu verstehen hat, das zumindest immer wieder neu im Lichte des Wortes Gottes und im Lichte Jesu prüfen und notfalls korrigieren zu lassen. Darum geht's. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren leider, zumindest was die Mehrzahl anging, dazu nicht bereit. Ich wünsche uns, dass wir empfänglicher sind für die Mahnungen Jesu an uns. Und wenn du, lieber Freund, liebe Freundin, heute hier bist und von diesem König, von Jesus zwar vielleicht schon einiges gehört hast, aber noch keine persönliche Beziehung zu ihm lebst oder zu ihm hast, dann kann ich dich nur einladen, dir Mut machen, vielleicht am Ende des Gottesdienstes noch hier zu bleiben, das Gespräch zu suchen. Wir sind dafür offen. Mein Kollege Rudi, Jürgen, der den Gottesdienst geleitet hat, ich. Es gibt noch andere, die hier sicherlich für ein Gespräch offen sind, um dir erklären zu lassen, wie man Nachfolger dieses großen Königs werden kann, was es dazu bedarf. Im Grunde genommen nur die Einsicht, ein verlorener Sünder zu sein, der die Rettung durch Jesus, durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, dringend braucht, um ein neues Leben führen zu können. Amen.